Ich habe in der Stunde ungefähr 150 bis 200 Mal den Reiz zu essen. Jede Stunde, also die ich wach bin. Und auch wenn ich schlafe. Das heißt, ich wache auch auf mit Hunger. Und dort habe ich für mich entschieden, dass ich normalem Weg, wenn ich abnehme, werde ich wahrscheinlich den Sprint schaffen. Das heißt, das Gewicht zu reduzieren, aber den Marathon, das Gewicht zu halten, was das Entscheidende ist bei einer Lifestyle-Modifikation, das werde ich nicht schaffen. Und dann habe ich mir überlegt, was gibt es denn da für Methoden? Kann ich in Hypnose gehen? Kann ich sozusagen mein Verhalten umtrainieren? Und bin dann auf das Thema Magenverkleinerung gekommen. Herzlich willkommen in einer meiner Lieblingsfolgen wahrscheinlich über Biohacking und ADHS. Im Zuge meiner Diagnose bzw. meiner zweiten Diagnose, die ein bisschen detaillierter war als die erste, habe ich nicht nur erfahren, dass ich wirklich ADHS habe als Frau, sondern ich habe auch im Zuge dessen herausgefunden, dass ich mehrfach suchterkrankt bin, unter anderem esssüchtig. Und das heißt, infolge meiner ADHS-Diagnose bin ich von einem echten Gewinnertyp zum vollends Loser geworden. Nämlich, ich habe 60 Kilo meines Gewichts losgelassen. Und wie ich das geschafft habe, einerseits durch die Diagnose und andererseits mich selbst kennenzulernen und auch mein Essverhalten und beziehungsweise dadurch auch meinen Biorhythmus so ein bisschen zu verstehen. Und warum spoilere ich das jetzt so? Denn nur, dass das klar ist, ich habe mich jetzt nie dick oder hässlich gefühlt oder fett vielleicht sogar. Ich bin ja meine beste Freundin. Aber es gab so ein paar Hinweise rund um meinen Blutzucker und Gesundheitsmerkmale in meinem Blutbild, die gezeigt haben, dass mein Körper das ein bisschen anders sieht. Und ich habe das immer negiert. Aber als die ADHS-Diagnose undiskutabel dokumentiert war, habe ich irgendwann im Zuge der Recherche dann auch angefangen zu analysieren, wo gibt es einen Beweis, dass ich wirklich einen Dopaminmangel habe und welches meiner Verhaltensweisen weist darauf hin, dass ich verhaltensweise zeige, dass ich das Ziel habe, Dopamin aufzubauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Essen war eines meiner Hauptdopaminquellen, die ich mir angeboten habe. Und dadurch habe ich natürlich als echter Gewinnertyp relativ viel Kilos angesammelt. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auch ziemlich wählerisch bin beim Essen. Das heißt, ich kaufe auch keine Tomaten, sondern ich kaufe zum Beispiel Tomaten nach Anbau, Region, nach Saison und Sorte. Und das heißt, es war relativ schwierig, so viele Lebensmittel heranzukarren, damit ich am Ende 60 Kilo Übergewicht hatte. Ich habe das dann durchgerechnet für mich und habe festgestellt, wie viel meiner Leistungsfähigkeit ich mir raube, dadurch, dass ich einerseits relativ viel Zeit mit Essen verbringe und andererseits relativ viel körperliche und kognitive Energie verbrauche, um zu verdauen. Und das nur deshalb, damit ich sozusagen ausreichend Dopamin in meinem Kopf zur Verfügung habe, damit ich meine Arbeit oder meine Konzentration halten kann. Mit dieser Erkenntnis habe ich natürlich einerseits Gewicht verloren, das wisst ihr mittlerweile schon, und habe dadurch mein Leben enorm verlängert. Wie habe ich das geschafft? Naja, einerseits, dass ich mir mal eingestanden habe oder realisiert habe, wie viel Kalorien verbrauche ich eigentlich? Unendlich viel natürlich bei meinem leistungsstarken Gehirn, aber nicht ganz so viel, wie ich gegessen habe. Und andererseits, wie viel Bewegung bin ich bereit zu leisten, um sozusagen mehr Kalorien zu verbrauchen, als ich tatsächlich aufnehme? Da bin ich auf keinen guten Zweig gekommen. Aber da habe ich jetzt relativ viel zu weit vorgegriffen, weil der erste Schritt bei mir war, herauszufinden, ob sozusagen der BMI und die Meinung meines Arztes auch nur im Ansatz stimmen können. Weil ich habe mich ja alles andere als dick gefühlt und schon gar nicht träge und schon gar nicht krank. Ich fand mich einfach großartig, stark und lebensfroh, unglaublich energiegeladen und alles andere auch. Aber irgendwas scheinte dann doch Alarm zu schlagen. Das war relativ schwierig für mich herauszufinden, ob ich wirklich dick bin. Es gab keine Anhaltspunkte. Also ich habe auch Meinungen von meinen Angehörigen oder Freunden nicht vertraut, weil da kamen oft so Meldungen, naja, dir steht das halt oder du bist ja der Typ dafür oder so. Und ich wollte solche Rückmeldungen nicht, sondern ich wollte einen Merkmal, einen wissenschaftlichen Hinweis, der zumindest in irgendeiner Form greifbar mir die Sache macht. Und ich habe mir dann kurzerhand etwas überlegt, wie das halt ADHS ist, spontan, ohne dass ich einen Referenzwert noch kannte. Ich habe mir gedacht, ich ziehe mich nackt aus, stelle mich vor den Spiegel, soweit kennt das, glaube ich, jeder, springe, lande und zähle die Sekunden, bis alles aufhört zu wackeln. Das dachte ich mir als ein Hinweis. Ich war aber knapp 4 Sekunden, wusste dann aber auch nicht, was ich damit anfangen sollte. Es gab im Internet keinerlei Hinweise dafür, was das jetzt bedeutet. Also habe ich mir eine Referenzperson gesucht, die sozusagen ein anderer Stoffwechseltyp ist, nämlich mein Ehemann Christian, und habe ihn gebeten, dasselbe zu tun. Er war relativ irritiert, was das jetzt sollte, und er sei nicht geduscht. Und ich meinte, na, es hat jetzt nicht solche ehelichen Vollzugs zu tun, sondern ein wissenschaftliches Projekt. Also bitte, nackt ausziehen, springen, landen. Bei ihm war es rund eine Sekunde. Das heißt, ich hatte den ersten Hinweis, 4 Sekunden zu 1. Ich gab mich damit nicht zufrieden und dachte mir, wenn ich das Ganze jetzt nochmal mache, alles anspanne und dann nochmal springe und lande, dann habe ich vielleicht einen Indiz, dass es sich doch eher annähert. Erste Erkenntnis des Forschergeists, ich habe herausgefunden, es ändert sich gar nichts, denn Fett lagert sich auf der Muskulatur ab. Das kann ich somit nicht beeinflussen. Und Fettmasse hat keine Gefäße. Das heißt, wenn hier Blut zugeführt wird, dann muss das sozusagen einfach durch das Gewebe. Und das ist viel, viel anstrengender. Das heißt, 1 Kilo Muskel zu 1 Kilo Fett ist ein großer Unterschied zu durchbluten, mindestens 6-mal so anstrengend. Und das heißt, jedes Kilo Übergewicht wirkt sich auf die Leistung des Herzens stark aus. Und bei 60 Kilo Übergewicht realisierte ich plötzlich, ich werde sterben. Und zwar relativ schnell. Mein Herz ist wahrscheinlich so ausgelegt auf ungefähr 100, 150 Kilo und bewältigt umgerechnet über 400 Kilo. Das heißt, es wird schneller ermüden. Und warum ist das überhaupt so weit gekommen? Ganz ehrlich, ich habe gar nie gegessen, um satt zu werden, weil ich war sowieso nie satt, sondern ich habe gegessen, um mich zu konzentrieren. Und als ich mich so weiter analysiert habe und 6 Wochen lang beobachtet habe, wie ich denn esse und wie ich mich entscheide, wann ich esse und was ich esse, wurde mir immer klarer, dass das mit Konzentration zusammenhängt. Das heißt, ich habe auch sehr, sehr gerne scharf gegessen. Und wenn ich Scharfes gegessen habe, dann hat sich das so angefühlt, als würde mein Gehirn dabei leistungsstärker werden. Ich habe in der Stunde ungefähr 150 bis 200 Mal den Reiz zu essen. Jede Stunde, also die ich wach bin. Und auch wenn ich schlafe. Das heißt, ich wache auch auf mit Hunger. Und dort habe ich für mich entschieden, dass ich normal im Weg, wenn ich abnehme, werde ich wahrscheinlich den Sprint schaffen. Das heißt, das Gewicht zu reduzieren, aber den Marathon, das Gewicht zu halten, was das Entscheidende ist bei einer Lifestyle-Modifikation, das werde ich nicht schaffen. Und dann habe ich mir überlegt, was gibt es denn da für Methoden? Kann ich in Hypnose gehen? Kann ich sozusagen mein Verhalten umtrainieren? Und bin dann auf das Thema Magenverkleinerung gekommen. Da gibt es verschiedene Methoden. Es gibt also das Magenband, es gibt die Magenverkleinerung und es gibt sozusagen den Magenbypass. Und alle drei Methoden sind für manche Menschen sehr erfolgsversprechend. Ganz kurz erklärt, das Magenband verlangsamt sozusagen die Nahrungsaufnahme, weil sozusagen der Eingang des Magens kleiner ist. Und der Magenbypass ist sozusagen, aus dem großen Magen wird ein kleinerer gebaut und der Darm wird verkürzt. Das heißt, der Darm hat weniger Zeit, Nährstoffe aus dem Speisebrei zu entziehen. Das ist relativ sinnvoll, wenn man schon Diabetes und starkes Sodbrennen hat. Dann gibt es noch den Schlauchmagen, also die Magenverkleinerung, wo ca. 90% des Magens entfernt wird und man mit 10% weiter lebt. In diesem Fall, das geht dann gut, wenn man kein Sodbrennen hat, aber diese Methode hat auf jeden Fall den großen Effekt gehabt für mich, dass ich plötzlich satt war. Also ich hatte ein Regulatorium, das mir gesagt hat, stopp. Und warum gehört das jetzt in diese Biohacking-Folge? Naja, weil einerseits Nahrungsaufnahme und Nutrition und Stoffwechsel sehr, sehr viel mit Biohacking zu tun hat und andererseits in meinem massiven Eingriff war es völlig klar von Anfang an, dass ich mit 10% Magen nicht mehr den Nährstoffanteil bekommen werde und das bedeutet Supplements. Und damit ging sozusagen ein nächstes Interessensgebiet auf. Immens cool gewesen, wenn ich es früher erfahren hätte. Deswegen teile ich diese Infos jetzt mit euch. Für alle, die sich über Biohacking interessieren bzw. vielleicht auch neurodivergent sind und für sich noch nicht die Entscheidung getroffen haben, ob sie sozusagen Medikamente zusätzlich nehmen oder ob vielleicht Supplements auch einen echten Unterschied oder Lösung bieten können. Was auch natürlich weil aufgrund der Magenverkleinerung notwendig war, wirkt auch enorm gut auf ADHS. Und das sind zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, Magnesium, Zink und Eisen. Klingt jetzt irgendwie so, als hätten wir das alle schon 1000-mal gehört. Omega-3-Fettsäuren gibt es ja in Fisch und gibt es in jeder Werbung zu sehen. Aber tatsächlich ist es sehr, sehr gescheit, diese auf entweder Fischbasis oder pflanzlicher Basis sich selbst zuzuführen. Und bei ADHS ist das ganz entscheidend, denn es steigert wichtige Gehirnfunktionen und senkt gleichzeitig Symptome von ADHS. Magnesium das Gleiche, nämlich steigert die Konzentrationsfähigkeit und kann auch sozusagen die Hyperaktivität ein bisschen reduzieren. Das Zink hat eine sehr, sehr starke Rolle rund um das Thema Neurotransmitter und das ist irgendwie unterbewertet in unserer Ernährung. Und was ich auch noch dabei herausgefunden habe, dass ein Eisenmangel zu enormer Müdigkeit führen kann. Und wenn ich mich an meine Pubertät erinnere und überhaupt an mein Leben, ist diese starken Erschöpfungsmomente, die ich kannte, oder auch wenn ich schnell aufgestanden bin, dass ich sehr, sehr schnell schwindelig wurde, also schwarz vor Augen wurde. Und das war als Kind und in meiner Jugend noch stärker als jetzt. Das heißt, Eisenmangel kann die Grundlage natürlich sein für diese Müdigkeit, aber auch massiv auswirken auf eine bereits bestehende ADHS. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, Halleluja, was könnte das ändern oder was hätte das ändern können? Als ich noch vor meiner OP stand, hatte ich auch sehr, sehr viele Allergien und Unverträglichkeiten und unter anderem Caseinunverträglichkeit. Und ich dachte wirklich, dass es aufgrund meiner sozusagen asiatischen Einflüsse ist, dass da viele Asiaten Milcheiweiß nicht spalten können. Aber es hat auch einen kausalen Zusammenhang mit ADHS. Denn milchhaltige Lebensmittel können sich sozusagen sehr stark auf die Steigerung von ADHS-Symptomen auswirken und gleichzeitig Übergewicht fördern. Und jetzt stand ich ja da, damals 140 Kilo, und ich habe ja nicht verstanden, wo die herkamen und was ich denn so anders mache als alle anderen. Und es baute sich mir sozusagen Schritt für Schritt sozusagen ein Musterpattern auf, also Zusammenhänge, die ich davor nicht gesehen habe, die sehr stark mit meiner Ernährung und aber auch mit meinen Mangelerscheinungen zusammenhängen, die wahrscheinlich durch meine Ernährung auch gesteigert wurden und gleichzeitig mit meinem Vorhaben einer Magenverkleinerung theoretisch nochmal verstärkt hätten werden können. Und deswegen fand ich es sehr, sehr klug, dass ich da dran geblieben bin, weil natürlich, wenn ich der allgemeinen Ernährungsempfehlung nach einer Magenverkleinerung gefolgt wäre, wäre das auch recht gut gekommen für meinen Körper. Allerdings mit ADHS gibt es ein paar Dinge, die noch entscheidend sind und die man ganz ohne Nahrungsergänzungsmittel richtig oder besser machen kann. Und das ist zum Beispiel eine nicht essentielle Aminosäure, die heißt L-Tyrosin, also Tyrosin, also mit Y geschrieben, den entscheidenden Unterschied macht in der Produktion von Dopamin und Noradrenalin, die sich übrigens beide gegenseitig brauchen, und ADHS-Personen haben davon zu wenig bzw. einen zu schnellen Stoffwechsel. Und das alles habe ich nur herausgefunden, weil ich so schwer übergewichtig war, dass ich mein Leben bereits sehr gefährdet habe, oder meine Gesundheit zumindest. Und jetzt mache ich ein paar Dinge völlig anders für mich, weil ich mich für die Magenverkleinerung entschieden habe. Das heißt, ich weiß jetzt relativ schnell, dass ich satt bin. Und wenn ich immer noch der Meinung bin, ich muss es besser wissen und ich esse weiter, dann geht es nicht mehr in meinen Magen hinein. Und da die Speiseröhre nicht als Einbahn gedacht ist, muss ich mir die letzten Bissen dann nochmal durch den Kopf gehen lassen oder ich höre einfach rechtzeitig auf. Um das irgendwie auch zu schaffen, bin ich 6 Monate vor meinem operativen Eingriff in Psychotherapie gegangen, damit ich sozusagen auch mein Gehirn umprogrammiere. Welches Sättigungsgefühl brauche ich? Welche Mengen muss ich essen, damit ich überlebe? Und warum musste ich mich damit so im Detail beschäftigen? Weil heute esse ich ungefähr 6 Esslöffel pro Mahlzeit. Das ist nicht viel. Und verdammt wenig im Vergleich zu früher. Und ich hatte einfach große Bedenken, dass ich bei dieser Portion, wenn ich die anschaue, dass ich dann Angst habe, in Wirklichkeit zu verhungern. Und ich glaube, das wäre beim durchschnittlichen Mensch mit einem gesunden Stoffwechsel auch so. Nur in meinem Fall war ich halt wirklich sehr stark adipös, also Stufe 4 in meinem Fall. Und das heißt, ich habe meinen Stoffwechsel ziemlich an die Wand gefahren. Über Jahre hinweg. Ich war als Kind zum Beispiel gar nicht übergewichtig. Ich habe das im Zuge eines Burnouts, habe ich innerhalb von 18 Monaten ca. 40 Kilo zugenommen und danach immer sukzessive mehr. Und da habe ich meinen Stoffwechsel dermaßen beeinflusst, dass mein Körper nur noch auf Speichern, also nicht mehr Stoffwechsel im Sinne von Verarbeiten, sondern im Speichermodus geblieben ist. Und desto dicker ich wurde, desto weniger habe ich mich bewegt, desto mehr Appetit hatte ich, was wiederum die Reduktion von Gewicht schwer gemacht hat. Aber jetzt ganz kurz, was habe ich mir denn noch angeschaut und was mache ich heute noch anders, was mir mit ADHS hilft? Das habe ich schon als Kind gemacht. Und zwar, ich habe als Kind nicht so gerne Chips gegessen, aber Suppenbrühe, Suppenwürze, also extrem salzige Sachen. Und es stellt sich heraus, dass Salz und ADHS in Bezug auf Neurotransmitter und Hirnaktivität sehr, sehr starke Auswirkungen hat, im positiven Sinne. Und auch scharfes Essen, vor allen Dingen auf Basis von Chili. Da gibt es so einen Stoff da drinnen, der heißt Capsaicin. Und der wiederum kommt Chilischoten vor und der setzt sozusagen Endorphine und Dopamin im Gehirn frei. ADHS und scharfes Essen? Ja, solltet ihr vielleicht mal hinschauen, warum essen Menschen so gerne scharf und lieben dann auch sozusagen diese Dopaminausschüttung, weil die geht einfach einher mit dem Verzehr von Chili. Und mir wurde das immer wieder verboten, weil man gesagt hat, das ist nicht gesund als Kind. Hätte ich das alles ein bisschen früher gewusst, wäre mir enorm geholfen. Warum erzähle ich euch das heute alles? Weil ich glaube, dass Ernährung und die Entscheidung darüber etwas sehr Persönliches ist. Und ich glaube, dass wir relativ häufig übersehen, welchen Weg wir einschlagen sollten. Und das hat gerade bei ADHS verheerende Auswirkungen, weil nämlich in der Phase, wo ich abgenommen habe, habe ich natürlich auch Muskelmasse verloren. Weil wenn ich nur noch die Hälfte meines Gewichts transportieren muss, verändert sich auch meine Muskulatur zwangsläufig. Schade eigentlich. Also ich muss euch sagen, was haben meine Beine für einen Kraftakt geleistet? Um euch das mal in Worten zu erklären, ich weiß nicht, ob ihr IKEA-Käufer seid, aber ich versuch's mal damit. Egal, wohin ich gegangen bin, wenn ich aufs WC gegangen bin oder auf dem Berg wandern mit unserem Hund, habe ich immer 2 Packschränke mitgenommen. 2 riesengroße Kleiderschränke. 2x 60 Kilo. Egal, wo ich hingegangen bin. Das heißt, natürlich war auch meine Durchblutung und mein Stoffwechsel ein anderer, weil ich meine, das ist Schwerstarbeit. Und als ich abgenommen habe, habe ich natürlich immer weniger mitgenommen. Und irgendwann habe ich diese 2 Kleiderschränke gar nicht mehr getragen. Das hatte zur Folge, dass ich relativ stark gefroren habe für eine Zeit. Also mein Körper war immer untertemperiert. Und jetzt, also ungefähr 1,5 Jahre nach der Abnahme, hat sich das ein bisschen reguliert und ich bin genauso hitzig wie früher. Also mir ist jetzt nicht mehr kalt. Das erzähle ich euch deshalb, weil natürlich ich verbrauche jetzt weniger Energie, um Essen zu collecten, also Essen zu sammeln, zuzubereiten, zu essen und zu verdauen. Ich kann es kaum noch nachvollziehen und euch im Vergleich erklären, aber ich weiß, dass ich viel, viel mehr Energie zur Verfügung habe, auch kognitive Leistung, also Hirnenergie. Also ich bin tatsächlich weniger träge, auch wenn ich meinem Arzt damals nicht geglaubt habe, dass aufgrund des Übergewichts eine gewisse Trägheit wirksam ist. Und was mache ich rund um das Thema Biohacking? Also ich esse nach Uhrzeit. Das ist jetzt mein Deal. Ich trinke nach Menge und Temperatur. Ich muss mich relativ stark dazu animieren zu trinken. Das heißt, mir hilft es, ich zeige euch das mal, wenn ich so Gefäße habe, die durchsichtig sind, dass ich sehe, wie viel ich getrunken habe. Und manchmal gönne ich mir etwas, wo da drinnen noch Elektrolyte drin sind, wie heute. Und es ist für mich sehr, sehr wichtig, welche Trinkgläser und Trinkflaschen ich denn da verwende. Dopamin, wenn uns etwas gelingt, hat das immer auch eine Auswirkung auf unser Gehirn und damit auch auf unseren Biorhythmus. Also ich esse nach Uhrzeit und ich trinke Mengen, die an meine körperliche Leistung und an die Temperatur angepasst sind. Und ich nehme Supplements, Omega-3-Fettsäuren, Cordyceps, das ist ein Heilpilz, genauso wie Hericium. Und die beiden in Kombination für ADHS ist überhaupt die Traumkombo. Ich nehme auch Magnesium, Vitamin D und Vitamin B12 zum Beispiel auch. Menschen, die vegan leben, die sollten, so sagen das Studien, auf jeden Fall auf Pilze setzen. In meinem Fall ist es ja so, dass ich meinen Magen nur noch 10% habe. Das heißt, ich kann nicht so viel Pilze essen, wie ich müsste, damit sich das irgendwie auswirkt. Und deswegen sind für mich Supplements so relevant und entscheidend. Nahrungsergänzungsmittel, glaube ich auf Deutsch. Und meine Konzentration hat sich geändert, meine Leistungsfähigkeit hat sich verändert. Ich werde auch deutlich weniger krank und ja, ich bin auch belastbarer. Und das mit so wenig eigentlich Aufwand. Was ich allerdings der Vollständigkeit halber auch sagen möchte, ist, ich nehme auch Ritalin. Aber ich glaube, ich nehme aufgrund der Nahrungsergänzungsmittel, die auf mich exakt abgestimmt sind, deutlich weniger Ritalin, weil ich sozusagen auch so schon ein Stück weit die Dopamin positiv beeinflusse und damit in einem besseren Modus bin. Und jeder, der schon mal mit mir irgendwo essen war, der weiß auch, dass ich eigenes Salz mit habe, weil es hat eine andere Konzentration als Salz und die kann ich dann besser steuern. Und auch was Scharfes, also ich esse sehr, sehr gerne scharf. Es ist nicht so einfach, frische Chilis immer mitzuhaben, aber habe ich auch. Nur für den Fall, dass ich sie mal nicht mit habe, habe ich sozusagen 2x Gewürze mit. Manche Leute glauben, ich bin ein Gewürzhändler, dass ich immer im Restaurant nachwürze. Und ich würde euch wirklich empfehlen, dass ihr aufgrund eines Blutbilds mit einer Ernährungsbegleitung eine Überprüfung macht und herausfindet, ob ihr Mangel habt, die ihr noch gar nicht wahrnehmt. Und da hilft es auch sozusagen, eine Verlaufsdiagnostik macht. Das heißt, zu verschiedenen Zeitpunkten des Zyklus auch Blut abnimmt und das verfolgt, beziehungsweise wenn man dann Nahrungsergänzungsmittel hinzufügt, ob sich das verbessert oder verändert. Und das hat für mich ein enormes Wohlbefinden hervorgerufen. Und in der Unterstützung von Ritalin muss ich auch sagen, dass auch die Prävention von Burnout, aber auch die Behandlung von Depressionen sich massiv verändert hat. Und das hat auch unendlich viel mit Ernährung zu tun. Zumindest bei mir. Ja, das war auf jeden Fall mein Einblick in Biohacking mit Neurodivergenz. Ich freue mich riesig, falls jemand hier vorbeikommt, beziehungsweise wenn wir demnächst eine neue Folge präsentieren können und eine andere Sicht auf dieses Thema legen können. Biohacking oder Brainhacking. Ich hoffe, ihr hattet was dabei, was euch interessiert hat und was ihr auch noch nicht wusstet. Und wenn ihr noch was ergänzen wollt, schreibt uns bitte gerne. Ich freue mich riesig auf eure Rückmeldungen. Danke euch. Ciao.